Bei der Fußballnationalmannschaft der Frauen hat es leider nur zum Halbfinale gereicht. Aber mindestens genauso spannend wie das letzte Spiel der Mannschaft war das erste halbe Jahr an den Börsen. Vor allem dominierte einer die Schlagzeilen und das wirtschaftliche Geschehen: Donald Trump. Mit seiner Zollpolitik schickte er die Märkte nicht nur einmal auf Talfahrt. Der Dollar schwächte sich ab, aber die Börsen haben das eigentlich alles ganz gut weggesteckt, auch wenn es zwischenzeitlich mal turbulent wurde. Dazu kamen dann weitere geopolitische Herausforderungen, wie beispielsweise im Nahen Osten. Und die EU und auch Deutschland stehen weiterhin vor wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Welches Fazit ziehen wir vom ersten Halbjahr 2025? Wie sehr wird Donald Trump uns weiterhin mit seinen Zollkapriolen beschäftigen? Und was bedeutet das alles für unsere Geldanlage? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 131. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Dienstag, der 12. August 2024 und bei mir sitzen in dieser traditionellen Halbzeitanalyse wieder zwei Gäste. Zum einen unser Stammspieler Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank, und dazu noch unser Joker oder Knipser Jörg Beusen. Er ist Chefanlagestratege bei der DK Investment GmbH. Hallo und guten Morgen, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir wollen ja so ein bisschen zurückschauen auf das erste Halbjahr und natürlich auch so ein bisschen nach vorne schauen, was erwartet uns noch. Und da hat doch vor allem ein Thema dominiert und wir haben ja damals zum Amtsantritt von Donald Trump auch schon über ihn gesprochen. Er hat tatsächlich im Januar das Ruder übernommen und mit seinen Zolldrohungen die Märkte auch tatsächlich nicht nur einmal auf Talfahrt geschickt. Wie sehr haben denn Drohungen, Deadlines und zurückgenommene Deadlines, das hatten wir ja dieser Tage auch gerade wieder, alles durcheinandergewirbelt? Meinem Empfinden nach war das schon ein ganz schönes Durcheinander in dem ersten halben Jahr. Und es hat sich auch irgendwie länger angefühlt als ein halbes Jahr, seitdem er jetzt an der Macht ist eigentlich.
Ja, es war ein herausforderndes erstes Halbjahr. Das würde ich auch so sagen. Das, was Trump da und seine Regierung gemacht hat und macht, das hat auch schon einen Eintrag im Geschichtsbuch verdient. Wir haben das erste Halbjahr in der Tat damit zugebracht, zu interpretieren, was wohl die Strategie dieses neuen Trends, dieser neuen disruptiven Entwicklung wohl sei, also die längerfristige Ausrichtung. Wir haben einmal den Fehler gemacht, dass wir auf die Ankündigung von Zöllen, nämlich der ersten Zollrunde, uns am Wochenende schnell hingesetzt haben und alles durchgerechnet haben. Nur um dann am Montag zu erfahren, dass alles wieder zurückgenommen wurde. Also da sind wir einmal reingefallen, seitdem haben wir das dann nicht mehr gemacht. Also die Lerneffekte haben sich dann schon eingestellt. Und wir haben in der Tat sowas wie ein Koordinatensystem entwickelt, wo wir glauben, dass die US-Regierung darin unterwegs ist. Wir haben das oft hier im Podcast ja auch besprochen. Amerika fühlt sich bedroht. Amerika hat Angst um seine Stellung, seine Vormachtstellung in der Welt. Und deswegen priorisieren die neuen Regierungsmitglieder die Kräfte Amerikas. Und das bedeutet eben vor allen Dingen keine Leistungen mehr im internationalen Zusammenhang, wie Amerika in den letzten Jahrzehnten das eben gemacht hat. Aufbau des Welthandelssystems, militärischer Schutz für große Regionen in der Welt. Alles Dinge, die Amerika nicht mehr leisten kann, Beiträge zu internationalen Organisationen oder glaubt nicht mehr leisten zu müssen, und Konzentration auf die eigenen Vorteile. Und das übersetzt in ökonomische Begriffe heißt eben auch wieder Industrieaufbau. Man ist abhängig von den Industrieproduktionen in anderen Regionen. Das will man nicht mehr. Die Leistungsbilanz ist notorisch im Ungleichgewicht. Das möchte man auch nicht mehr. Man muss China unbedingt aufhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So konnten wir doch durchaus verstehen, warum Zölle so zentral sind bei dieser Regierung, bei Trump, sein Lieblingswort, weil Zölle eben auf alles einzahlen, bis hin dazu, dass Amerika durch die Zölle auch einen neuen Einnahmetopf hat. Ja, der Staat ist notorisch klamm, hat zu wenig Steuereinnahmen. Also alles spielte zusammen und fügt sich dann doch am Ende in ein Bild. Aber Donald Trump wäre eben nicht Donald Trump, wenn er nicht wieder Haken schlagen würde. In den letzten Wochen hat er die Zölle ja wieder in ganz andere Richtung verwendet. Da geht es ja darum, irgendwelche Ziele von anderen Ländern zu erreichen. Von den Mexikanern das Drogenthema, von den Indern die Thematik des russischen Öls, von den Schweizern generell. Das sind alles Sachen, die jetzt wirklich sehr, sehr erratisch sind. Und wahrscheinlich wird es weitergehen. Und wir haben uns oft gefragt, wann kann man eigentlich dieses Wort Donald Trump nicht mehr hören? Aber ich fürchte, der wird sich mal was Neues ausdenken. Das wird so weitergehen.
Ja, und das ist gerade mal ein halbes Jahr rum, ne, von den 4 Jahren. Das muss man auch sehen.
Ja, das Tempo ist hoch. Mal sehen, ob er das halten kann.
Ja, genau. Das ist tatsächlich die Frage, die sich stellt. Er hat damit natürlich auch die Weltwirtschaft durchaus beeinflusst. Wenn du jetzt mal so eine Trainerrolle übernimmst, wie bei so einer Nationalmannschaft jetzt zum Beispiel, und auf die Weltwirtschaft schauen würdest, aufs erste Halbjahr, die erste Halbzeit sozusagen, wie würdest du diese Halbzeit denn beurteilen? Was würdest du der Weltwirtschaft denn mitgeben?
Also da muss man, glaube ich, die einzelnen Spieler durchgehen. Also an die Adresse der Unternehmen würde ich sagen, gar nichts weitermachen. Einfach weiterspielen. Die Unternehmen machen, passen sich an. Man muss sie nur lassen. Man darf ihnen keine Hindernisse in den Weg legen. Dann verändern sich Geschäftsmodelle. Die Europäer konzentrieren sich mehr auf den heimischen Markt, bauen die Wirtschaft um. Das ist nicht schön. Man hat profitiert von der freien Weltwirtschaft der letzten Jahrzehnte, ganz besonderem Ausmaß. Das muss man neu aufstellen, Produktionsketten, Absatzketten. Aber das läuft. An die Adresse der Politik würde ich sagen, insbesondere in Europa, endlich aufwachen, endlich die Wirtschaftskraft Europas noch weiter bündeln, Regulierungen abbauen, Binnenmarkt verbessern, Kapitalmarkt aufbauen innerhalb Europas, damit die guten Ideen, die ja hier da sind, auch hier umgesetzt werden in europäische Unternehmen, hier am Standort, Verteidigung vereinheitlichen, also all die Dinge, die leider viel zu lange, zu langsam gehen. Wir hatten ja die Hoffnung, dass Europa durchstarten würde, können wir vielleicht noch nachher besprechen, wie weit da was draus geworden ist. Ja, und so an die Adresse der Anleger würde ich sagen, nicht verunsichern lassen. Ihr liegt nicht zurück. Es ist nicht so, dass man 0-3 hinten liegt, sondern im Gegenteil. Man ist eigentlich ganz gut gefahren, auch in diesem turbulenten Jahr. Und man muss mal rechnen, die zu erwartenden Zolleinnahmen in den USA, das sind 300 Milliarden so etwa im Jahr, das entspricht knapp 0,5% des gemeinsamen Bruttoinlandsprodukts Europa und USA. Wenn man den Rest der Welt als potenzielle Zahlmeister Amerikas noch mit dazu nehmen, schrumpft dieser Anteil noch mehr. Das ist aufbringbar. Das ist nicht so, dass deswegen die Wirtschaft zusammenbricht. Es hat eventuell Zweit- und Drittrundeneffekte, das muss man jetzt beobachten. Aber die reinen effektiven Effekte von dem, was da jetzt beschlossen worden ist, stehen in keinem Umfang zu der Berichterstattung darüber und zu der Panik, die ja da teilweise so in der Luft liegt, was macht der mit der Weltwirtschaft? Da muss man versuchen, einen nüchternen Blick drauf zu kriegen. Wir haben das versucht, ein ganzes Jahr eben auch wirklich zu bewahren, so einen gesunden Menschenverstand dabei. Und deswegen haben wir auch jetzt nicht einem Zusammenbruch der Märkte das Wort geredet. Und die Entwicklung hat uns ja auch recht gegeben.
Wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Aktienmärkte werfen, die haben ja besonders unter diesen Zollankündigungen gelitten. Vor allem nach dem Liberation Day, nach dem sogenannten, gab es ja doch ordentlich Wirbel. Sind davon dann eigentlich alle Branchen betroffen? Kann man das jetzt schon so absehen, dass man sagt, naja, eigentlich sind es alle, aber einige vielleicht weniger, andere profitieren vielleicht sogar oder andere haben gar keine Probleme oder ist es wirklich schwer rauszufinden?
Ich würde sagen, es ist eigentlich ganz einfach rauszufinden. Es sind nicht alle Branchen gleichermaßen betroffen und auch nicht alle Unternehmen einer Branche sind gleichermaßen betroffen. Ich muss mir einfach anschauen, wie ist die regionale Aufteilung der Umsatzlinie. Und wenn ich natürlich eine hohe Abhängigkeit von den USA habe und viel meiner Produkte in die USA exportiere, dann unterliege ich diesem Zollregime und dann habe ich das Problem, lasse ich den Zoll gegen meine Marge laufen oder erhöhe ich den Produktpreis für den amerikanischen Konsumenten. Das ist, glaube ich, noch nicht ausgemacht. Das wird noch sich die nächsten, das sind Anpassungsprozesse, die dauern 9-12 Monate. Das wird über die Zeit reinkommen und da wird es auch nicht den Clear Cut geben, dass es heißt, das geht alles zulasten der Marge des Unternehmens oder alles zulasten des Preises und damit für den Konsumenten negativ. Das wird ausbalanciert sein. Und wenn man sich dann die Branchen anschaut, dann kann man halt schön differenzieren. Also regionale Versorger in Europa sind natürlich nicht betroffen von Zöllen aus den USA. Dasselbe gilt für den Einzelhandel, der hier vor Ort ist. Banken sind in der Tendenz auch nicht betroffen. Die könnten sich eher noch profitieren von der Deregulierung, die Donald Trump dort anstößt. Man kann dann darüber diskutieren, ob diese Deregulierung vielleicht schon wieder einen Schritt zu weit geht. Aber all das sind Branchen aus meiner Sicht, die profitieren können. Und gerade wenn man so eine exportlastige Nation wie Deutschland sich anschaut und sich dann die deutschen Aktienindizes anschaut, dann ist das doch schon sehr erstaunlich. Ich meine, DAX 20%, MDAX 22%, SDAX 25% year to date. Das ist ja eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Da ist natürlich auch viel Hoffnung drin, die mit der Wahl in Deutschland in die Preise reinkam und viel Hoffnung von dem, was gerade beschrieben wurde, dass wir in Europa endlich unsere Sachen erledigt kriegen.
Lass uns dann auch nochmal in dem Kontext auf die Technologiewerte schauen. Die waren ja in den letzten Jahren ein ganz großer Treiber für die Performance in den Märkten. Und viele, wenn nicht sogar alle Großen, sitzen eigentlich in den USA. Wie sehr sind die denn eigentlich von dem Zollthema betroffen? Oder muss man da so ein bisschen differenzieren und sagen, okay, die Plattformunternehmen vielleicht weniger, die Hardwareproduzenten mehr, weil die brauchen halt Zulieferungen aus dem Ausland?
Also Softwareunternehmen sind in der Tendenz wenig betroffen, das ist schon mal richtig. Insgesamt muss man ja sagen, die haben extrem hohe Bruttomargen und eine extreme Preissetzungsmacht, diese Unternehmen. Und insofern die Halbleiter, ich fand ganz interessant, das war die Nachricht, ich weiß gar nicht, ob die diese Woche kam oder letzte Woche schon, dass Nvidia und AMD Ausfuhrzölle 15% bereit sind, freiwillig zu zahlen. Ich meine, das zeigt ja schon, dass sie sich in der Stärke fühlen, als amerikanische Unternehmen diese 15% auf die Exporte nach China zu zahlen zu können. Und das ist natürlich, ja, das zeigt einfach nur, da ist so viel Preissetzungsmacht, dass die Unternehmen wahrscheinlich kaum treffen wird. Und insofern, das könnte für solche Unternehmen wie ASML und Ausrüster, die jetzt zukünftig dann die Chip-Produktion, die ja in den USA zukünftig stattfinden soll, sogar positiv sein, das ganze Thema.
KI ist ja auch so ein Thema gewesen. Das ist ziemlich schnell in unserem Alltag gelandet, überraschenderweise. Bei anderen Technologien hatte ich das Gefühl, es dauert viel, viel länger. Aber so 2,5 Jahre, glaube ich, ist ChatGPT jetzt am Markt. Das erste Jahr war es noch was Besonderes. Ich habe das Gefühl, so seit diesem Jahr ist es eigentlich so völlig normal und viele nutzen einfach das auch als Internetsuchmaschine oder um Informationen zusammenzusuchen. Also ich auch selber. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die ganz große KI-Party so ein bisschen vorbei ist. Also zumindest an den Märkten. Oder ist das ein Gefühl, was mich so ein bisschen täuscht?
Nee, das täuscht nicht, das Gefühl. Wir hatten ja diesen DeepSeek-Schock Anfang des Jahres, als die Preise unheimlich von den Aktien in den Keller gegangen sind, weil China jetzt ein sehr effizientes Modell vorgestellt hat. Die Erholung danach war aber auch sehr, sehr stark. Und es ist aus meiner Sicht wie mit allen Trends. Du hast am Anfang so eine euphorische Phase, wo sehr viel in die Aktien rein interpretiert wird. Die Umsätze kommen dann doch nicht so schnell, die Gewinne kommen nicht so schnell. Dann erfolgt so eine gewisse Ernüchterung und dann hinten raus entsteht das Wachstum weiter. Und ich glaube, wir sind in dieser zweiten Phase angekommen. Wir haben diese Euphorie gehabt, haben sehr schnell diese Technologie adaptiert. Das war sicherlich, als das Internet in den 90ern eingeführt wurde, etwas langsamer. Aber das als Megatrend nach vorne hinaus würde ich das weiter sehen. Das ist ein Trend, der über 10, 15 Jahre laufen wird. Also für den langfristigen Investor würde ich sagen, könnte es jetzt eher nochmal eine Chance sein, zu vernünftigen Kursen dort einzusteigen.
Ich habe jetzt lange gesucht, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu den Zinsen, also von den spannenden Themen zu den nicht so spannenden. Das ist mir aber eingefallen, die Technologiefirmen sind ja auch extrem zinsabhängig, weil die ja relativ Investoren brauchen, die dann natürlich auch sagen, naja, wenn ich irgendwo risikolos Zinsen kriege, dann investiere ich vielleicht lieber nicht in so ein Startup, sondern lege das einfach hin. Wir sehen jetzt, in Europa sind die Zinsen ziemlich zurückgekommen. In den USA sind die Zinsen noch ziemlich hoch im Vergleich. Das bemängelt ja Donald Trump auch sehr. Er drückt ja da schon seit Wochen drauf, dass die Zinsen mal gesenkt werden sollen jetzt endlich. Und der Abstand zwischen den beiden Ländern ist ja relativ groß jetzt, oder Ländern, oder EU und USA ist relativ groß. Was heißt denn das eigentlich für Anlegerinnen und Anleger? Ist es jetzt interessant, in amerikanische Staatsanleihen beispielsweise reinzugehen, statt in deutsche? Oder was heißt denn das, diese Spreizung? Weil die ist ja eher unüblich, sonst hat man ja doch relativ immer so einen Gleichlauf, mehr oder weniger.
Ja, die Zinswelt ist ein bisschen anders als die Aktien. Wobei auch bei den Aktien der Wechselkurs, der ja dazwischen steht, zwischen zwei großen Volkswirtschaften, durchaus in diesem Jahr ja auch eine Rolle gespielt hat, kommen wir wahrscheinlich ja auch noch zu. Bei den Zinsen müssen wir unterscheiden, da wo die Anleger sich platzieren, also meistens bei Zinsinstrumenten, bei Anleihen, im längerfristigen Bereich, da geht es ja nicht um ein, zwei Jahre, sondern da geht es ja um 5 Jahre und länger. Da sind die Unterschiede nicht so groß. Das ist auch eine Erkenntnis aus diesem Jahr. Europa hat die Zinsen zwar gesenkt, die Europäische Zentralbank hat die Zinsen gesenkt. Die Europäische Zentralbank ist die einzige Entwicklung in diesem Jahr, die genau so stattgefunden hat, wie sich das die Analysten am Anfang des Jahres so ausgemalt haben. Also das war wirklich Schweizer Uhrwerk. Die Zinsen sind eben da auch wieder gesunken jetzt. Aber die Kapitalmarktzinsen, das heißt also die längerfristigen Zinsen, sind nicht im gleichen Umfang mitgesunken. Das deutet darauf hin, dass es andere Faktoren gibt als nur die Notenbank, die am Zinsmarkt relevant werden. Und das ist auch so. Der große Elefant im Raum ist die zunehmende Verschuldung über Anleihen auf der Welt. Das ist nicht ein Phänomen, was nur in Deutschland oder in Europa stattfindet, sondern überall, die sich eben in einer Erhöhung der Zinsen widerspiegelt. Das bedeutet insgesamt überhaupt erstmal eine Botschaft für die Anlegerinnen und Anleger, dass Zinsen und Zinsinstrumente überhaupt erstmal wieder interessant werden. Das war ja in den letzten 10 Jahren überhaupt nicht der Fall, weil die Zinsen so niedrig waren, so abgrundniedrig waren, dass nach Inflation ja gar nichts mehr übrig blieb. Im Gegenteil, es war negativ. Das hat sich geändert. Wir haben auch bei Zinsinvestments, das heißt also planbaren Investments, längere Laufzeiten, vielleicht auch noch mit einem Aufschlag auf die Staatsanleihenrenditen über Unternehmensanleihen beispielsweise, wieder auskömmliche Renditen. Und das bleibt unserer Meinung nach auch so, weil dieser zweite Faktor eben, diese zunehmende Verschuldung, die bildet sich eben ab in steigenden Zinsen. Und das wird auch weiter so gehen. Das ist die erste Botschaft aus diesem Jahr. Und das ist für die Anleger eben auch ganz wesentlich. Die Zinsen, die Anleihen haben wieder ihren ganz normalen Platz in jedem Portfolio gefunden, der eben auch sehr, sehr wichtig ist als ausgleichender Faktor zur Aktie beispielsweise. Jetzt nochmal zum Unterschied Europa und USA. Nee, das macht man natürlich nicht so, dass man sagt, wo sind die Zinsen auf der Welt am höchsten und da investiere ich jetzt mein Geld, weil da kriege ich am meisten. Oder bleibt mir in der Türkei
wahrscheinlich.
Genau. Weil dazwischen steht der Wechselkurs und was bringt es mir, wenn ich einen Zinsabstand von 7, 8, 9% mehr Zinsen im Ausland habe, wenn am Ablauf meiner Anleihe der Wechselkurs dieses Landes so weit gesunken ist, dass nach Rücktausch des Geldes mir vielleicht sogar ein Verlust droht in Euro gerechnet. Also das ist ja das, was in den USA auch passiert ist. Der US-Dollar hat abgewertet und deswegen bringen einem die Zinsen da eher nichts. Da muss man nach vorne gucken, muss mich fragen, wie ist das mit der Abwertung? Ich glaube nicht, dass wir da wieder in die alte Dollarstärke zurückgehen, sondern da kann sogar noch ein bisschen was passieren. Also insofern, der europäische Anleiheanleger ist schon sehr stark auf den Euroraum ausgerichtet. Sicherlich sind auch internationale Anlagen im Anleihebereich möglich, die müssen aber gemanagt werden und die müssen sehr gut austariert sein, um diese Entwicklungen in der Welt auch mitzunehmen. Aber nochmal, die Grundbotschaft ist, Anleihen sind auch wieder ein richtig gutes Instrument zum Anlegen geworden.
Lass uns nochmal ganz kurz über den Dollarkurs sprechen. Du hast eben schon so quasi die Frage dir selbst gestellt. Also der Dollarkurs hat sich negativ entwickelt, das heißt der Euro hat aufgewertet. Und das ist ja genau das, was du schon gesagt hast. Was nutzt es mir, wenn ich da irgendwie 2% mehr Zinsen kriege, wenn gleichzeitig die Währung irgendwie 10% abwertet und ich dann am Ende in Euro gar nichts mehr rausbekomme? Wie sehr müssen wir uns denn da über diese Bewegung Sorgen machen? Ist das was auch dann zum Beispiel die deutschen Exporte wieder betrifft und so weiter? Das hat ja noch vielfältige Auswirkungen alles.
Ja, der Wechselkurs ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der internationalen Makroökonomie. Man spricht ja auch vom Aktienkurs einer ganzen Volkswirtschaft. Deswegen ist er auch sehr, sehr schwierig vorherzusagen, weil so viele Einflüsse auf den Wechselkurs einwirken. Was man aber als Grundregel mitnehmen kann, ist, dass ein Wechselkurs zwischen Industrieländern, ich rede jetzt nicht von Schwellenländern, sondern die Wechselkurse zwischen den Industrieländern sich auf lange Frist nicht stark verändern. Was wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben, dass es mal eine 10%ige Abwertung gegeben hat, einer großen Währung des US-Dollars gegenüber dem Euro, das ist in langer Frist betrachtet keine große Änderung, weil es eine Korrektur ist dessen, was in den letzten Jahren passiert ist, nämlich eine Aufwertung des US-Dollars. Das soll darauf hindeuten, dass bei den großen Währungen der Industrieländer wir keine trendmäßige Veränderung haben. Das heißt, es geht immer weiter mit einer Abwertung, beispielsweise vom US-Dollar, sondern eher mit Wellenbewegungen um einen Mittelpunkt. Dieser Mittelpunkt der Währungen untereinander, der wird Kaufkraftparität genannt. Da ist eine Währung fair bewertet. Der US-Dollar ist jetzt fair bewertet. Der war vorher nämlich zu teuer, der war überbewertet. Er hat jetzt abgewertet und deswegen nach Berechnungsmethoden kann man sagen, also überbewertet ist er jetzt nicht mehr, er ist fair bewertet. Und um diese fairen Bewertungen, da können Wechselkurse durchaus fühlbar schwanken. Ja, es kann eben auch weitergehen mit der Abwertung, nochmal 10%. Das ist historisch überhaupt nichts Ungewöhnliches. Aber dann wird der US-Dollar dann auch wieder abstoppen und dann auch wieder irgendwann aufwerten. Ich will damit sagen, das sind eher große Zyklen zwischen diesen großen Währungen. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Inflationsraten in den beiden Ländern etwa ähnlich sind. Und das sind sie bei den Industrieländern, nicht in der Türkei, da ist es was anderes. Aber insofern, ich will nur darauf hinaus, dass man jetzt nicht denkt, oh, der Dollar wertet ab und das geht so weiter und ich kann nie wieder in den USA investieren. Das ist überhaupt nicht so. Man sollte die Währungen eigentlich als Langfristanleger auch ausschließen aus seinen Überlegungen. Und deswegen kann man dann, wenn man wirklich ganz langfristig orientiert ist, also 10 Jahre, 20 Jahre, wir haben vorhin gesagt, bei den Anleihen, Vorsicht, Vorsicht, da muss man aufpassen mit den Wechselkursen. Wenn man wirklich ganz langfristig unterwegs ist, dann kann man tatsächlich die Währung sogar ausblenden.
Ja, ganz ausblenden könnt ihr es, Jörg, zumindest nicht in euren Portfolios, denn ihr müsst ja genau das tun. Ihr müsst ja genau diese Wechselkurse berücksichtigen, managen, die Spreizung bei den Zinsen berücksichtigen etc. Und dann kommt ja noch dazu, dass ihr gucken müsst, wer ist vom Zoll betroffen und wer nicht vielleicht. Und ich stelle mir das schon wahnsinnig komplex vor, diese ganzen Sachen dann zu nehmen und zu sagen, okay, diese Aktie behalten wir, diese verkaufen wir, in diese Anleihe investieren wir, in diese nicht. Also das ist schon viel Arbeit, oder?
Ja, aber es ist genau die Aufgabe von aktivem Fondsmanagement, diese Aufgabe zu leisten. Und um das mal zu verdeutlichen, ich habe heute Morgen mal ausgerechnet, wie denn die Kursentwicklung vom S&P 500 ist in Dollar. Das sind 8,36% year to date. Und wenn man es jetzt in Euro umrechnet, dann landet man bei minus 3,39%. Das ist das Ausmaß, über das wir hier gerade reden. So, und jetzt kommt es natürlich bei der Unternehmensanalyse oder bei der Anleiheanalyse auch stark darauf an, also gerade bei den Unternehmen, wo produzieren sie? Produzieren sie im Dollarraum oder produzieren sie im Euroraum? Sind die Verträge oder die Kontrakte in Dollar oder in Euro? Und wo ist mein Absatzmarkt? Ist der in Euro, ist der in Dollar oder ist der vielleicht auch in Yen? Und all das geht in die Unternehmensanalyse mit ein. Dafür haben wir ein großes Team und dafür gibt es Portfolio-Management und aktives Fondsmanagement.
Ja, und wenn wir jetzt so ein bisschen mal schauen, erstes Halbjahr können wir schon abhaken. Wir sind ja schon ein gutes Stück auch ins zweite Halbjahr reingerutscht jetzt. Und wenn wir mal drauf schauen, Uli, was habt ihr denn so für Erwartungen für das zweite Halbjahr? Passiert noch irgendwie viel oder ist es tatsächlich durch Donald Trump auch ein bisschen unvorhersehbar geworden, mit was wir alles zu tun haben werden in den nächsten Monaten?
Ja, wenn es fair zugeht in der Welt, dann haben wir uns mal ein bisschen Ruhe verdient, aber leider sind das Kategorien, die erfahrungsgemäß nicht zählen. Also insofern, klar muss man realistisch sein, es geht wahrscheinlich in hohem Tempo weiter mit Meldungen, mit Initiativen, mit Themen. Was jetzt absehbar im Vordergrund steht, ist das Abwarten der gesamten Analystenschaft rund um die Welt auf die allmählichen Wirkungen der Zollmaßnahmen, die ja jetzt mittlerweile tatsächlich soweit etabliert ist, bei allem Nachrichtenschaum drumherum. Es gibt Zölle aus den USA Richtung aller anderen Länder. Deswegen ist es auch eigentlich Unsinn zu fragen, wer hat jetzt gewonnen und wer hat verloren beim Zollpoker. Es gibt nur es gibt wenige Ausnahmen von Ländern, die wirklich substanziell schlechter dastehen. Ansonsten haben wir eine Zollmauer von 10-15%. Der effektive Außenzoll liegt sogar noch mit den anderen Ausnahmen sogar noch höher, bei 18%. Und das von mehr oder weniger 2-3% am Anfang des Jahres. Das heißt also, da ist eine substanzielle Veränderung. Wir warten jetzt darauf, was tatsächlich die Wirkungen sind. Alle haben gerechnet und das in ihre Prognosen eingebaut. Die Inflation sollte in den USA um einige Zehntel im zweiten Jahreshälfte noch steigen. Das Wachstum in den USA sollte sehr flach ausfallen. Wir beispielsweise haben nur noch 0,2% im Quartalsvergleich für das dritte und vierte Quartal. Das ist in amerikanischen Maßstäben sehr, sehr wenig. Das heißt also, wir haben uns vorbereitet auf das Durchsickern dieser Maßnahmen. Ja, man kann es ja wirklich so vergleichen. Da ist also ein Medikament injiziert worden und das wirkt jetzt dann, fängt an zu wirken, und es ist halt leider zumindest von der ökonomischen Dynamik her ein beruhigendes Medikament, ein schädliches Medikament. Und das wird zumindest bei den Makroanalysten jetzt im Vordergrund stehen. Haben Sie den richtigen Riecher gehabt bei der Umsetzung dieser Zollmaßnahmen auf die für den Kapitalmarkt wichtigen Größen? Das ist die Inflation und das ist das Wachstum. Und deswegen werden alle Zahlen zum Wachstum und zur Inflation, wir haben heute Nachmittag 14.30 Uhr die Inflationszahlen aus den USA, sehr, sehr genau beäugt und können, wenn sie abweichen, große Marktreaktionen hervorrufen. Das ist also absehbar, dass dieses Thema in den nächsten Monaten im Vordergrund steht, und dann wird man wahrscheinlich, ich würde es schon sagen, Ende des Halbjahres, also Ende des Jahres dann, wird man wahrscheinlich schon eine gute Einschätzung haben, ob die Märkte richtig waren, zu sagen, naja, Zölle sind nicht schön und sie sind Sand im Getriebe, aber sie bringen die ökonomische Maschine der Welt nicht zum Stillstand. Das ist ja das, wo die Arbeitshypothese der Aktienmärkte oder auch der gesamten Kapitalmärkte in diesem Jahr. Und ich denke, Ende des Jahres sind wir bei der Beurteilung weiter, ob das denn richtig war.
Was heißt das für eure Portfolios, Jörg? Welche Branchen, welche Unternehmen sind oder bleiben interessant?
Wachstum, Inflation hat Uli gerade genannt. Ich würde es vielleicht noch ergänzen, für die USA würde ich auch auf die Arbeitsmarktzahlen gucken, weil das kann zum Dilemma für die Fed werden, wenn der Arbeitsmarkt sich abschwächt und gleichzeitig die Inflation steigt. Einmal muss ich Zinsen senken, einmal müsste ich sie erhöhen. Das wäre ein Dilemma, dann kommt der politische Druck dazu, das wäre noch so eine Seitennotiz.
Wollte ich gerade sagen, also wir müssen erstmal abwarten, wie die Zahlen sich entwickeln jetzt mit dem neuen Statistikchef in den USA, der ja handverlesen wurde von Donald Trump, damit die Zahlen auch endlich mal richtig und richtig gut werden.
Und soweit ich gelesen habe, ein großer Skeptiker dieser Behörde war.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, ja. Ansonsten würde ich mich ein bisschen vom Zollthema freimachen. Das ist, glaube ich, in vielen Analystenschätzungen eingearbeitet. Das war klar, dass das kommt. Da konnten wir uns jetzt lange genug drauf vorbereiten. Ich würde vielleicht mich ein bisschen orientieren an Themen, die noch nicht genügend gewürdigt sind, sage ich mal, am Kapitalmarkt. Und ich nenne mal eins, zwei. Da wäre zum einen die weitere Elektrifizierung. Elektrifizierung wird voranschreiten. Das bedarf einmal Kupfer. Das ist so ein Rohstoff, wo man vielleicht mal schauen kann, ob der sich in der Preisentwicklung weiter positiv bewegen wird dort. Aber auch die ganzen Unternehmen, die mit dieser Elektrifizierung zu tun haben. Da gibt es von Industrieunternehmen auch in Europa genügend Unternehmen, in die man investieren könnte. Und das andere ist das Thema, was ich vorhin schon mal kurz gestrichen hatte. Das war die Deregulierung, die in den USA anfängt, was die Finanzindustrie angeht. Das wird aus meiner Sicht auch nochmal spannend. Letzte Woche kam, glaube ich, die Meldung, dass man nachdenkt, Fannie und Freddie wieder an die Börse zu bringen. Ältere Semester wie wir zwei können uns daran erinnern, dass die 2008 mit Pauken und Trompeten untergegangen sind in der Immobilienkrise, und jetzt sind sie wieder da.
Da muss ich vielleicht noch mal kurz erklären, was das ist für unsere Hörerinnen und Hörer, weil das sind ja tatsächlich, hört sich an wie so eine Kartoffelpuffermarke oder so.
Ja, nicht ganz. Also Fannie und Freddie, eigentlich Fannie Mae und Freddie Mac, sind Hypothekenfinanzierer. Das sind im Prinzip regulierte oder fast regulierte Finanzierer von Hypotheken in den USA. Und die haben halt in der Finanzkrise oder vor der Finanzkrise viele, viele, viele Kredite vergeben, die dann alle sauer gefahren worden sind und plötzlich nicht mehr das Geld wert waren, was da drauf stand. Insofern bei Deregulierung von Finanzmärkten und IPOs in dem Sektor finde ich das einen interessanten Sektor.
Ja, müssen wir noch über Gold reden? Goldpreis? Das war ja auch so ein Thema im ersten Halbjahr. Neues Rekordhoch erreicht. Ist das was, worauf man als Anleger, Anlegerin schauen sollte? Oder sagt ihr, naja, das ist eigentlich kein Investment, was man jetzt immer im Blick haben soll? Das hat andere Gründe, warum man da rein investieren sollte?
Naja, Gold ist immer der sichere Hafen, würde ich sagen. Und ist sicherlich ein Inflationsschutz oder wird ihm zugesagt. dieses Jahr mit einer Preisperformance von 28% in Dollar. Nie vergessen, man investiert in Dollar. Auch da muss man den Wechselkurs wieder im Auge haben. Ich tue mich immer persönlich schwer damit, in Gold zu investieren, aber wer einen stabilen Anker im Portfolio haben will, da kann das sicherlich helfen.
Der ist auch im Blick.
Naja, man muss, wie Jörg sagt, man muss unterscheiden zwischen der Entwicklung des Goldpreises selber. Da wird es unserer Meinung nach auch weiterhin unterstützende Faktoren geben. Das Thema Sicherheit, das Thema Zentralbankverhalten spricht dafür. Das eine und das andere, man muss eben unterscheiden zwischen der Rolle, die Gold im Portfolio hat. Das ist eine Einzelaktie ohne laufende Erträge. Und aus Portfolio-Konstruktionsüberlegungen heraus, aus wirklich lang erprobten und rationalen Überlegungen, wie stark darf ich meine gesamte Vermögensentwicklung einer Entwicklung anvertrauen, nämlich der Goldentwicklung, wenn man sagt, dann mache ich 50% Gold. Das ist nicht ratsam. Das ist eben eine Erkenntnis, die man jetzt in einem guten Jahrhundert professionell Vermögensanlage gewonnen hat. Und der Rest ist Psychologie. Wer nicht schlafen kann ohne diese 50% Gold, der muss das natürlich tun.
Gut, schlussendlich ist Gold natürlich auch ein Rohstoff. Also einmal die Anlage Gold als Wertanlage. Aber es ist ja auch ein Rohstoff, den man braucht in der Industrie. Ist die da nicht, hat die da nicht auch jetzt ein Problem, wenn das zu teuer wird alles?
Ich würde vermuten, dass die Nachfrage nach Gold im Wesentlichen getrieben ist durch nicht industrielle Industrien und nicht durch irgendein Industrieunternehmen. Das sind dann doch, glaube ich, kleine Mengen, die da hat nachgefragt.
Also eher ist tatsächlich eher die Sicherheit, Gold irgendwo im Nachtkästchen liegen zu haben. Sicherheit,
Inflationsschutz.
Wir haben diese drei Strömungen, die Industrie, dann haben wir die Schmuckverwendung.
Stimmt, gibt es auch noch.
Und die Anlage, wie Jörg sagt, die Anlage dominiert. Ja. Schmuck geht zurück, anscheinend gibt es andere Dinge, mit denen man sich heute behängt, mehr. Und in der Industrie, klar, aber das sind die normalen Effekte. Wenn irgendwas teurer wird, dann geht das Rattenrennen los bei jedem Unternehmen. Wie kann ich diesen teureren Rohstoff ersetzen durch was anderes? Und das sind dann, wenn es so weitergehen sollte mit dem Gold, zumindest bei der Industrieverwendung, dann das Schicksal von Gold, dann wird es zurückgedrängt.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen für heute mal einen Knopf dran. Wir hören uns am Jahresende nochmal und schauen mal, was in den nächsten Monaten noch so passiert im Zollstreit. Wir haben jetzt heute Morgen kam gerade die Meldung rein, die Deadline mit China wird nochmal ein bisschen verlängert. Da hat China auch gesagt, gut, dann machen wir das auch. Da kann man sich schon fragen, wer sitzt jetzt eigentlich am längeren Hebel? Aber ist auf jeden Fall spannend, bleibt es auf jeden Fall. Uli, wir sagen das immer, ne? Nichts ist so spannend wie Wirtschaft und Börse. Und das bleibt es tatsächlich auch.
Das Schlimme ist, es stimmt, ja.
Ja, weil wir machen das ja jetzt seit fast 5 Jahren und es war nie langweilig. Ja, es gab immer was zu berichten und immer was zu besprechen. Und einmal waren es die Inflationsraten, die uns 2 Jahre beschäftigt haben. Dann waren es die Zinsen, die uns lange natürlich beschäftigt haben, die niedrigen Zinsen und dann der schnelle Zinsanstieg. Also irgendwas ist eigentlich immer. Also vielen Dank an euch beide. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie uns eine Frage stellen wollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de. Dann versuchen wir das bestmöglich in unserem Podcast zu integrieren, abseits der ganzen Themen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes oder auch bei Spotify. Gerne mal einen Kommentar hinterlassen, da kann man jetzt nämlich auch Folgen bewerten. Und das sehen wir dann auch. Und ansonsten können Sie natürlich auch unseren Social-Media-Kanälen folgen. Da können Sie auch kommentieren oder auch Anregungen dalassen. Das war's von uns für heute. Macht es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.